Sie doch nicht zu erwarten.
Über diese Ihre Antwort.
Sie sind doch Geschäftsführer.
Zwischenfallsabgeordneter.
Ich bitte doch um Ruhe. Ja.
Herzlich willkommen zum Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Kevin Settels, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin. Die anschließende Folge ist Teil einer Sonderreihe anlässlich der Veröffentlichung unseres Buches zum ersten großen IPAL-Forschungsprojekt zur Aufstellung der Kandidaten für den Deutschen Bundestag. Dazu spreche ich mit verschiedenen Autorinnen und Autoren, die innerhalb ihrer Kapitel besondere Aspekte der Kandidatenaufstellung beleuchten. In dieser Folge spreche ich mit Anastasia Pischny, die als Co-Autorin das Kapitel Abgeordnetenrekrutierung als Dauerreformbaustelle, Reformbedarf, Reformoptionen und die Sichtweisen der Parteimitglieder geschrieben hat, gemeinsam mit Danny Schindler und Benjamin Höhne. Anastasia, kannst du uns vielleicht in ein paar Sätzen zusammenfassen, was ihr als Reformbaustelle ausmachen konntet in euren Untersuchungen?
Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, geht es in diesem 13. Kapitel einerseits um Reformoptionen, andererseits auch um den Reformbedarf. Und es gibt mit Blick auf die Kandidatenaufstellung immer wiederkehrende Kritikpunkte. Und vier dieser wiederkehrenden Kritikpunkte haben wir uns angeschaut. Das ist einmal die Kritik, dass es zu wenig innerparteilichen Wettbewerb auf den Aufstellungsversammlungen geben würde, dass die Nominierungsentscheidungen Resultat sogenannter Kungeleien, also Vorentscheidungen im kleinen Kreis wären, dass die Nominierung unter zu geringer Berücksichtigung von Frauen erfolgen würde. Und ja, da gehen die Meinungen ja auseinander, dass die Mitglieder oder dass die Aufstellungsversammlungen so entweder per Mitgliederversammlung oder Delegiertenversammlung abgehalten werden sollen. Das sind die vier Kritikpunkte, an denen wir uns abgearbeitet haben.
Und dieses Kapitel, du hast es eben schon gesagt, es steht am Ende des Buches und es wirft nochmal so einen weiteren Blick drauf. Was können Leserinnen und Leser hier nochmal erwarten? Was wird dort nochmal zusammengefasst?
Naja, wir versuchen vor allem anhand dieser neuen umfänglichen Daten, die wir für die Kandidatenaufstellung zur Bundestagswahl 2017 erhoben haben, wiederkehrende Kritiken neu unter die Lupe zu nehmen. Und wie gesagt, einerseits nach Reformoptionen, aber auch überhaupt nach dem Reformbedarf zu schauen. Und man muss sagen, dadurch, dass wir diese vier Kritiken nacheinander uns ansehen, kann ich jetzt an dieser Stelle nicht in jedes Detail eingehen, weshalb ich jetzt auch jeden, der sich da näher zu dem Thema interessiert, wirklich raten würde, sich das Buch und das Kapitel einfach zu besorgen. Aber was ich grundsätzlich und allgemein sagen kann, ist, dass im Licht der Daten schon klar wird, dass das Level innerparteilicher Demokratie insgesamt hoch ist bei der Kandidatenaufstellung und im Saldo sich die Parteien da auch als leistungsfähig erwiesen haben. Und dadurch ist natürlich der Reformbedarf per se eingeschränkt und auch weniger groß, wie es so manche Kritik glauben machen möchte. Das Zweite ist dann mit Blick auf die Reformoptionen, dass wo sie denn nötig sind, dass sie einfach praxistauglich sein müssen. Also es wäre überhaupt nicht im Sinne einer besten Auslese, den Parteien ohne Blick auf Praxistauglichkeit da jetzt was vordiktieren zu wollen. Denn es sind ja letztendlich innerparteiliche Prozesse und die sind verknüpft natürlich auch mit dem, was die Parteimitglieder sich vorstellen und was sie sich wünschen. Und deswegen haben wir das auch immer mit abgefragt, also wie die Parteimitglieder zu einzelnen Reformmöglichkeiten stehen. Und das ist auch in unserem Kapitel enthalten und war uns wichtig, das aufzuzeigen. Vielleicht an einem Beispiel zum innerparteilichen Wettbewerb könnte man nochmal veranschaulichen, was ich mit Praxistauglichkeit meine. Einfach, wenn man jetzt vorgeben würde oder davon ausgeht zu sagen, eigentlich müssten die Parteimitglieder immer eine Auswahl zwischen zwei Personen haben. Nur das wäre eine richtige Auswahl und dann wäre es demokratisch. Wäre es aber überhaupt nicht zielführend, das jetzt vorzugeben und zu sagen, also es müssen jetzt immer mindestens zwei Bewerber antreten. Denn es gibt natürlich auch Wahlkreise, die nicht gewonnen werden können. Und in einigen Regionen sind dann auch die Listenplätze unsicher, sodass man hier sowieso schon froh ist, wenn man überhaupt einen Bewerber hat. wenn sich überhaupt jemand findet, der diesen Wahlkampf auf sich nimmt, der bereit ist, die Kernarbeit vor Ort zu leisten. Und dann würde nämlich Folgendes passieren mit so einer Maßgabe, dass man dann einen Scheinbewerber noch aufstellt, der eigentlich gar nicht so richtig kandidieren möchte, der das aber machen muss, weil das eben eine Regel ist. Und das meine ich eben mit dieser Praxistauglichkeit. Wir haben uns auch genauer Mitglieder- und Delegiertenversammlungen angesehen, ne? Wie die Parteimitglieder dazu stehen, welches Verfahren sie präferieren und warum das so ist. Aber es wäre jetzt auch nicht zielführend, zu sagen, man setzt jetzt fest, es gibt nur noch Mitgliederversammlungen. Jedenfalls nicht zielführend aus Sicht innerparteilicher Demokratie. Denn es gibt Delegiertenversammlungen mit 100 Delegierten und die sind eben natürlich partizipativer als Mitgliederversammlungen, wo dann 6 Parteimitglieder erscheinen. Und das gibt es ja. Also von dem her muss man immer im Einzelfall wirklich abwägen, welche Lösung da am besten zu sein scheint. Die eine Pauschallösung gibt es eben nicht.
Ja, ich fand den Punkt sehr interessant, den du eben aufgemacht hast, dass, und das ist auch schon in anderen Folgen, die andere Autorinnen und Autoren angesprochen haben, dass quasi eine Einzelkandidatur nicht per se undemokratisch ist. Das haben viele Autorinnen und Autoren auch im Vorgang schon gesagt.
Man muss natürlich sagen, wir arbeiten ja schon sehr lange an diesem Thema. Und wie gesagt, die Feldforschung fand ja im Jahr 2016, 2017 statt, sodass man natürlich als Forscher per se schon einen sehr guten Überblick hat und lange auch mit diesem Material, Datenmaterial schon gearbeitet hat. Was dazu führt, dass ich jetzt eher bestätigt worden bin bei der Arbeit dieses Beitrags, nämlich darin, wie gesagt, dass die Parteien in Saldo da einen guten Job gemacht hat. Das schließt natürlich nicht aus, dass es Einzelfälle geben mag, ja, wo man sagt, das war innerparteilich nicht so demokratisch oder fragwürdig oder an der Grenze. Schwarze Schafe gibt's immer. Und klar, wenn man jetzt sich die Arbeit machen wollen würde und diese Prozesse in ein schlechtes Licht zu stellen, dann könnte man solche Einzelfälle sammeln, sie zusammentun und dann eben vielleicht auch dieses Bild erzeugen. Es entspricht aber eben nicht der Realität, weil es keine empirische Grundlage hat. Weil es gibt so viele Aufstellungsversammlungen, so viele Prozesse und da haben wir eben im Gros was anderes gesehen, ein positives Fazit, weil es zeigt, dass die Kandidatenaufstellung grosso modo gelingt. Und das auf einem hohen Level innerparteilicher Demokratie. Und das ist ja per se was Gutes. Und von dem her bin ich da an dieser Stelle beruhigt. Besorgt bin ich auch, aber vielleicht eher in einer anderen Hinsicht. Nicht was den Prozess als solches angeht, sondern eher wie schnell und auch ohne jede empirische Grundlage gegen ein sehr komplexes Verfahren, ich sag jetzt mal, gewettert wird zulasten der Parteien, die eben in vielen Regionen und Gros diesen guten Job geleistet haben. Und diese vorschnelle Kritik, die ist eben auch ziemlich schnell gestreut und ist auch schnell ausgesprochen und findet durchaus auch Gehör. Und gegenüber diesen Pauschalkritiken sollte man eben sehr skeptisch sein und diesen auch nicht unhinterfragt Glauben schenken. Also das wäre, glaube ich, ein Fehler. Kritiken können hilfreich sein, sie müssen dann aber informiert sein.
Und das leistet euer Kapitel oder die gesamte Studie im Prinzip, ne? Dass sie diesen Kritiken empirisch entgegentritt und das Ganze ein bisschen einfach versucht, besser auszuleuchten. Anastasia, ich danke dir ganz herzlich für deine klugen Gedanken und deine Ausführungen zu eurem Kapitel.
Dankeschön.
Das war eine weitere Folge der Sonderreihe zur Kandidatenaufstellung des Deutschen Bundestags. Das Buch ist über den Nomos Verlag erhältlich. Weitere Informationen findet ihr dazu in den Shownotes. Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge zur Lektüre des Kapitels animieren konnten und freuen uns wie immer über Feedback und Bewertungen über die gängigen Kanäle. Wenn ihr Anmerkungen oder Kritik für uns habt, könnt ihr uns gerne unter X, vormals Twitter, unter dem Handle i-pal schreiben sowie per E-Mail info@ipal.de.